Walter Burg, Doppelbindung, Kriminalroman. Der Autor Walter Burg wurde in Horgen am Zürichsee geboren und lebt seit 1979 in der Ostschweiz. Als ehemaliger Journalist und Autor der Biografie der Appenzellerin Barbara Heeb, die 1997 als erste Schweizerin Straßenradweltmeisterin wurde, blieb er bis heute seiner Leidenschaft, dem Schreiben, als regelmäßiger Blogschreiber und freischaffender Redaktor treu. Seine Verbundenheit zur Natur und Bewegung im Allgemeinen und zum Wandern im Alpsteingebirge im Speziellen, seine Beziehung zu seinem ehemaligen Lebensmittelpunkt im Ruhrgebiet und sein Interesse an philosophischen Themen sind in seinem Erstling Doppelbindung deutlich zu spüren. Webseite www.alpsteinkrimi.ch. Walter Burg, Doppelbindung, Kriminalroman. Zum Inhalt: Das Alpsteinmassiv ist Teil der Appenzeller Alpen, welche aufgrund seiner nördlich exponierten Lage und der Nähe zum Bodensee trotz geringer Höhe seines höchsten Gipfels, dem Sentis, sehr mächtig wirkt. Neben seinen drei Edelsteinen, dem Seealp, Fählen und Sentiser See, bietet der Alpstein aber auch Gipfelfahrten mit einer der vier Luftseilbahnen, einfache Spaziergänge bis zu anspruchsvollen Bergtouren und Gastfreundschaft in 27 Berggasthäusern. Und in einem dieser Berggasthäuser, im Plattenbödeli, findet Wirtin Franziska Fessler eines Morgens ihre deutsche Serviertochter Viola Cimanska tot im Käsekeller auf. Franziskas Bruder Bruno, Chef der Innerrhoder Kantonspolizei, ermittelt fortan in einem vermuteten Beziehungsdelikt, da Viola sich trotz ihres Freundes Jan Bauer auf eine Beziehung mit dem einheimischen Beat Eugster und am Vorabend des Mordes auf einen Flirt mit dem St. Galler Kriminalpolizisten Albert Gmünder eingelassen hat. Unklar bleibt jedoch, warum der bereits ohnmächtigen Viola ihre Halskette entrissen und gestohlen wurde, noch bevor der Mörder seine Tat vollenden konnte. Der passionierte Wanderer und Hobbyphilosoph Roger Marty, der das Geschehen aus einer ganz besonderen Perspektive beobachtet und das Tötungsdelikt als Romanvorlage nutzen will, beginnt auf eigene Faust zu ermitteln. Er stößt dabei auf Wirtschaftsdelikte, bei denen auch Viola ihre Finger im Spiel hatte und deren Spuren ins Ruhrgebiet führen. Und neben Jan und Beat, die beide bei Banken arbeiten, scheint auch der Gastronomiekönig des Ruhrgebietes, Akbar Kagwani, seine Finger im Spiel zu haben. Teil 1. Frenzy. Prolog. Es ist einer dieser typischen Sonntagmorgen. Ein Sonntagmorgen nach einem belebten und arbeitsreichen Samstag mit vielen Gästen, Feriengästen, Wanderern und Einheimischen, die schnell auf einen Drink vorbeikamen, und einigen Gästen, die auch die Nacht im Berggasthaus Plattenbödeli verbringen. Überwiegend Gäste aus der näheren Umgebung, die Ferienzeit neigt sich langsam dem Ende zu, nicht nur in der Schweiz, sondern auch im benachbarten Deutschland und in Österreich. Aber es sollte keiner dieser typischen Sonntagmorgen bleiben. Franziska Fessler ist zufrieden, nicht nur mit dem gestrigen Tag, sondern mit der ganzen bisherigen Sommersaison. Das Team funktioniert gut, die Qualität der Küche ist hoch, die Mädchen im Service arbeiten aufmerksam, strahlen Gastlichkeit aus, erhalten viel Lob von den Gästen. Frenzy, wie die Chefin von den Gästen und ihren Mitarbeitern gerufen wird, beginnt das Frühstücksbuffet einzurichten. Noch ist sie alleine in der Gaststube, ab 6 Uhr hält sie nichts mehr im Bett. Die beiden Mädchen, wie sie ihre Servicemitarbeiterinnen mütterlich nennt, hat sie auf 6:30 Uhr aufgeboten. Das reicht. Denn gestern ist es ja etwas später geworden. Zahlreiche Gäste haben es ausgenutzt, dass es hier nicht so genau genommen wird mit der Polizeistunde. Die Polizei bemüht sich nicht sehr oft hier hoch, Dafür ist die steile Anfahrt zu risikoreich, das Plattenbödeli zu abgelegen. In der Küche arbeitet Tushari, die singalesische Hilfskraft, zuverlässig, sauber, hilfsbereit. Sprechen Mitarbeiter und Gäste von der Tamilin in der Küche, setzt sich Frenzy vehement für die Berichtigung ein. Denn Tushari ist Singalesin, spricht Singhala, nicht Tamil. Doch diese Unterscheidung dürfte für Europäer ebenso schwierig sein wie für eine Singalesin, den Appenzell-Inneroder Dialekt vom Außerroder zu unterscheiden. Tushari ist zusammen mit Karin als Allrounderin für den Hotelbereich, die Reinigung der Zimmer und die Wäsche zuständig. Dazu im Restaurant für die kalte Küche, das Rüsten und den Abwasch. Und für das Frühstücksbuffet. Da wird Sepp Manser, der Koch, noch nicht gebraucht. Der kommt erst in die Küche, wenn es um die Vorbereitung des Mittagessens geht. Tushari schneidet Mostbröckli und Pantli auf, belegt die Platten mit Rohschinken, Fleischkäse, dekoriert sie liebevoll. Nun sind die Käseplatten dran. »Frenzy, Chefin«, ruft sie Franziska zu, »ich brauche noch Bergkäse, den haben wir gestern hier in Küche aufgebraucht.« »Kein Problem, wir haben noch einige Laibe im Keller, ich hole gleich noch welchen«, hallt es aus der Gaststube zurück. In alter Tradition wird der Käse im Naturkeller unter dem Altbau gelagert und gepflegt. Mindestens alle 2 Tage werden die Laibe von der Chefin höchstpersönlich mit einem groben Leinentuch trocken abgerieben und gewendet. Und ebenso traditionsgerecht bleibt diese Arbeit der Pächterin vorbehalten. Daran ändert sich auch nichts, dass der Keller nie abgeschlossen wird. Das ist Teil der Vertrauenskultur, die im Plattenbödeli herrscht. Frenzy öffnet die Verbindungstür, welche von der Gaststube zum Aufgang zu den Nostalgiezimmern und den Matratzenlagern im Altbau, zu den Toiletten und zur Kellertür führt. Sie schaltet das Licht ein und steigt die Holztreppe hinunter. In dem Moment, als auch Monika, die einheimische Serviertochter, den Gastraum betritt, zerreißt ein gellender Schrei aus dem Keller die morgendliche Stille. Bruno. Bruno Fessler glaubt zu träumen. Noch gestern hatte er am Strand an der italienischen Adria gelegen, seine wohlverdienten Ferien, die feine mediterrane Küche, viel und guten Rotwein und das süße Nichtstun genossen. Und heute Morgen, nach einer über 7-stündigen Autofahrt zurück nach Appenzell, wobei Fahrt bei dem stockenden Verkehr und den zahlreichen Staus leicht übertrieben ist, heute Morgen, knapp nach 6:30 Uhr, läutet bereits wieder das Telefon. Sonntagmorgen. Die Nummer auf dem Display beruhigt ihn. Es ist nicht seine Amtsstelle. Logisch, wenn auch nicht selbstverständlich. Als kantonaler Beamter des Justiz-, Polizei- und Militärdepartements, Amt Kantonspolizei, Abteilung Kriminalpolizei, musste er seine Ferien mit genauem Anfangs- und Enddatum eingeben. Und das Enddatum ist heute. Arbeitsbeginn ist offiziell, damit erst morgen.
»Warum ruft mich wohl Frenzy an einem Sonntagmorgen vor 7 Uhr an?«
murmelt Bruno. »So nimm doch endlich ab«, drängt ihn seine Frau unwirsch, den Rücken ihm zugewandt und die Bettdecke halb über den Kopf gezogen. »Dann können wir endlich weiterschlafen.« Doch was will seine Schwester so früh von ihm? Sie konnte es wohl nicht erwarten, bis er wieder zurück ist. Eigentlich schön, diese Geschwisterliebe, wenn auch Sonntagmorgen. Aber irgendwie kann er Frenzy auch verstehen. Seit ihrer Trennung und Scheidung bleibt ihr neben den Beziehungen zu ihren Gästen nur noch die eigene Familie. Eigener Nachwuchs war ihr bisher nicht gegönnt. Vielleicht auch zum Glück. Aber das heißt auch, dass sie nun immer mehr und öfter die Nähe zu ihrem einzigen Bruder sucht, was für Bruno neben seiner Ehe und seinem Beruf auch nicht immer einfach ist. Doch Familie ist und bleibt Familie. Na dann.
»Bruno, guten Morgen, Frenzy.«
»Du musst sofort kommen, Bruno. Es ist was Fürchterliches passiert.« Frenzys Stimme vibriert, Nur Bruchstück für Bruchstück vermag sie ihre Mitteilung ins Telefon zu stammeln.
»Ruhig, Frenzi, was ist los? Was ist passiert?«
»Ist tot. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Gestern noch. Und heute Morgen, ich habe Käsekeller, weil ich doch Yatushari brauchte. Die Gäste kommen bald. Was soll ich tun? Komm, bitte schnell. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Schnell, Bruno, bitte, bitte.« In Bruno erwachen langsam seine Reflexe, die Formation professionell, aber natürlich auch eine gehörige Portion Familiensinn. Wenn ein Mitglied der Familie Hilfe braucht, gibt es keine Fragen, kein Zögern, kein Wenn und Aber. Und wenn dann noch kriminalistisches Gespür und Wissen gefragt sind, erst recht nicht. Wie in Trance checkt er die anstehende Route. Appenzell, Brülisau, Pfannenstiel, Plattenbödeli.
»Ich müsste es in 20 Minuten schaffen, bin gleich bei dir.«
Versucht er, seine Schwester zu beschwichtigen, während er seine Kleider zusammensucht. Seiner Frau gibt er nicht mehr die Möglichkeit zu fragen, worum es geht, geschweige denn, eine Antwort zu erhalten. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass er ihr nichts mehr zu sagen hat. Bereits 3 Minuten, nachdem er das Telefon aufgelegt hat, sitzt Bruno im Auto Richtung Brülisau. Viola. Das Schild hatte nicht gelogen. Die Currywurst im Imbiss am Tetraeder am Fuß der Halde Beckstraße ist wirklich die beste der Stadt. Und auch die schärfste, obwohl Viola nur Stufe 3 nimmt, gewürzt mit Habanero, einer der schärfsten Chili-Pflanzen. Diese Currywurst entspricht gemäß der Speisekarte 175.000 Scoville, dem Gradmesser für Schärfe. Das Angebot im Imbiss geht jedoch bis Stufe 7 und bis für Viola unvorstellbaren 1,5 Millionen Scoville. Denn schon jetzt ist sie froh, dass sie die Schärfe mit einer großen Portion Pommes und einer ebenso großen Ladung Mayo etwas abschwächen kann. Obschon Viola schon seit 25 Jahren, seit ihrer Geburt in Bottrop lebt, hatte sie es noch nie geschafft, zu prüfen, ob der Slogan des Imbisses stimmt. Doch das musste jetzt noch sein. Wie noch so vieles, bevor sie in die Schweiz ziehen würde. Der Entschluss war ihr nicht leicht gefallen. Doch was blieb ihr übrig? Ihren Bachelor in Geowissenschaften an der Ruhr-Universität in Bochum hatte sie im letzten Herbst abgeschlossen, doch eine Stelle in ihrem Fachgebiet hatte sie nicht gefunden. Wohl waren die Themen wie Alternativen zu nicht erneuerbaren Energiequellen, Klimawandel, Umweltkatastrophen, Entsorgung von nuklearem Abfall, Grundwasserknappheit und Wüstenausbreitung, auf welche das Studium ausgerichtet war, aktuell. Doch für die meisten offenen Stellen wurde ein Masterdiplom verlangt. Aber Viola brauchte mal eine Pause, wollte nach so vielen Jahren Schule und Studium endlich mal arbeiten, Geld verdienen. So hatte sie sich mit Gelegenheitsjobs und Zuschüssen ihrer Eltern über Wasser gehalten, sich weiterhin um eine Festanstellung bemüht, vergeblich. Bis sie sich endlich zu dem Schritt entschied, den bereits viele Deutsche in den letzten Jahren erfolgreich gemacht hatten, das Glück in der Schweiz zu suchen. Denn von der Unterstützung ihrer Eltern will und kann sie nicht mehr länger leben. Die brauchen ihr Geld selber. Als Nachkommen der Ruhrpolen konnten diese ihre Herkunft und ihre Geschichte nie ganz überwinden. Viola Szymanskas Ururgroßvater war mit seiner Familie gegen Ende des 19. Jahrhunderts wie so viele Polen nach Westfalen gekommen, um im Bergbau zu arbeiten. Und wurde, wie so viele seiner Landsleute, in Bottrop sesshaft, wo nach Beginn des Ersten Weltkriegs mehr Polen als Einheimische wohnten. Steinkohlebergbau wird auch heute noch in Bottrop betrieben, und das Bergwerk Prosper Haniel könnte auch noch weitere Jahre produktiv bleiben. Doch im Gegensatz zu den Anfängen des Bergbaus in Bottrop ist dieser nicht mehr alleinbestimmend für die Wirtschaftsstruktur der Stadt. Und da nach einem Regierungsbeschluss die Steinkohleförderung in Deutschland bis 2018 auslaufen muss, sind auch die Perspektiven in Bottrop nicht gerade rosig. Die Halden, menschengemachte Hügel aus dem Gestein, das im Steinkohlebergbau nicht verwendet werden konnte, erinnern an die alten Bergbauzeiten. Die Halde-Beck-Straße ist heute dank des riesigen Stahltetraeders mit Aussichtsplattform und des uneingeschränkten Rundblicks über das Ruhrgebiet ein beliebtes Ausflugsziel. Und dank der von einem ehemaligen Weltcup-Fahrer initiierten längsten Indoor-Skipiste Europas auf der Halde-Prosper-Straße ist Bottrop auch in der Sportwelt bekannt. Doch sonst kämpft Bottrop mit den typischen strukturellen Problemen des nördlichen Ruhrgebietes. Schlechte Infrastruktur, wenig Geld in den Kommunen, hohe Arbeitslosigkeit, hoher Ausländeranteil mit einem großen Anteil an bildungsfernen Familien. Wohl wurden neue Projekte gestartet, um die Entwicklung in eine neue Richtung zu lenken, doch Viola glaubt nicht daran, dass dies in den nächsten Jahren spürbar werden wird. Darum nichts wie weg, ab in die Schweiz. Auch wenn beim Blick auf die Halde und dem Genuss der Currywurst und der Pommes mit Mayonnaise bei Viola Wehmut aufkommt. Doch ab Mai werden dann einfach die Berge etwas höher sein und statt der Curry werde ich Siedwürste essen, redet sich Viola Zuversicht ein. Denn eigentlich hatte sie ja noch Glück gehabt, dass sie ohne große Erfahrung in der Gastronomie und nach Saisonbeginn noch eine Stelle gefunden hatte. Nicht zuletzt auch dank der Agentur, die sich auf die Vermittlung von osteuropäischen Arbeitskräften in die Schweiz und in andere Länder, die auf Saisonniers angewiesen sind, spezialisiert hatte. Nur dank ihren Beziehungen zu Bekannten und Freunden im Heimatland ihrer Großeltern konnte Viola auf diesen Zug aufspringen, auch wenn sie nie in Osteuropa gelebt hatte. Der kurze Abstecher in den Alpstein vor Wochenfrist hatte ihr ein gutes Bild ihres neuen Arbeits- und Wohnortes vermittelt. Die Lage des Berggasthauses Plattenbödeli ist traumhaft, Frenzi eine mütterliche Chefin und mit Monika wird ihr eine erfahrene Servicefachfrau zur Seite gestellt. Und natürlich dürfte auch der Lohn mit dem in Aussicht gestellten Trinkgeld höher ausfallen, als sie mit ihrem Bachelor in einem der großen Energiekonzerne in der Region erhalten hätte. Zumal Kost und Logis im Plattenbödeli auch noch inbegriffen sind. Und vielleicht sind ja auch das Bergklima und die Bewegung gut für ihre gesundheitlichen Probleme, die sie seit rund einem Jahr belasten. Immer wieder tauchen plötzliche Schmerzen in ihren Finger und Zehen Grundgelenken auf, ein schmerzhaftes Ziehen, das dann jeweils erst nach Wochen wieder zurückgeht. Die Finger- und Zehengelenke sind dann jeweils leicht angeschwollen und gerötet, beidseitig. Vor allem am Morgen behindern sie diese Schmerzen, klingen dann im Laufe des Tages etwas ab, wenn sie sich bewegt und ihre Durchblutung anregt. Doch die Vorfreude auf den Wechsel mischt sich mit leichter Trauer, denn da ist ja auch noch Jan. Seit 2 Jahren sind sie nicht nur, sondern leben auch zusammen in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung in Bottrop. Der um 3 Jahre ältere Jan hat dem Drängen von Viola nachgegeben, hier zu wohnen, und nimmt dafür täglich den Mehraufwand auf sich, die rund 15 Minuten mit der S-Bahn nach Essen zu fahren. Das Auto bleibt damit üblicherweise zu Hause, denn wenn es auch nicht die berüchtigte A40 ist, welche die beiden Städte verbindet, Stau gehört auf beinahe allen Straßen des Ruhrgebietes zum arbeitstäglichen Standard. Roger. Der Blick vom Staubahnfirst auf den Semtiser See und aufs Plattenbödeli begeistert Roger jedes Mal, wenn er hier oben steht. Aber erst jetzt, mit den Tafeln des ersten geologischen Wanderweges der Schweiz, wird er sich der Besonderheiten des Semtiser See bewusst. Der See besitzt keinen oberflächlichen Abfluss. Sein Wasser versickert ausschließlich über eine natürliche Spalte am Seegrund und tritt dann nach 1 bis 4 Tagen im Rheintal bei Sennwald wieder aus. Dass sich die Größe des Sees im Laufe des Jahres extrem verändert, ist ihm auf seinen regelmäßigen Wanderungen im Alpstein auch schon aufgefallen. Den Grund hierfür kannte er jedoch bislang nicht. Doch bei sogenannten Karszen, so erklärt die Lehrtafel, ist eben dieser natürliche Abfluss die Erklärung. Die Wassermenge, die abfließen kann, bleibt konstant, die Zuflussmenge jedoch verändert sich im Laufe des Jahres. Es tut jeweils gut, das Ziel vor Augen zu haben, weiß Roger, auch wenn er im Plattenbödeli noch nicht ganz am Ziel ist. Doch der Abstieg nach Brülisau gehört so oft zu seinen Wanderungen wie jener vom Seealpsee nach Wasserauen. Seine Ziele definiert er jedoch lieber mit dem letzten Punkt in der Höhe. Rusitz und Hohenkasten hat er bereits hinter sich. Nächster Fixpunkt ist das Berggasthaus Staubern, wo er schon beinahe traditionell einen Saft ohne, einen Apfelwein ohne Alkohol trinken wird. Dann folgt noch der steile, aber gut mit natürlichen und künstlichen Tritten ausgebaute Abstieg zum Semtiser See. Bereits hat er wieder zahlreiche Fotos geschossen, obwohl er diese Route zum x-ten Mal absolviert. Fotos, mit denen er seine Touren dokumentiert. Ein Tagebuch ohne Worte. Auch das gehört zu Rogers Art des Wanderns. Meist sind es spontane Entscheide, sein Büro in St. Gallen, das gleichzeitig sein Zuhause ist, zu verlassen und Richtung Alpstein zu fahren. Als selbstständiger Unternehmensberater kann er sich das leisten, zumindest zeitlich, da die Auftragslage im Moment nicht so gut ist. So fährt er mal nach Wasserauen, mal nach Schwende, mal nach Brülisau. Dann losmarschieren, ebenfalls spontan. Der Weg entsteht beim Gehen, wie es einer seiner Wander- und Philosophiefreunde nennt. Oder wie es Jo Stein Garder in seinem Roman Der Geschichtenverkäufer geschrieben hat. Klar ist jeweils nur das Ziel, welches dem Ausgangspunkt entspricht, der Rest geschieht einfach. Ebenso wie die Bilder, die er fotografisch festhält, die einfach entstehen, aus dem Augenblick heraus, der bei jeder Wanderung am gleichen Ortspunkt ein anderer ist. Denn für Roger ist klar, man kann nicht nur nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen, wie Heraklit gesagt hat, sondern auch nicht zweimal die gleiche Wanderung im Alpstein machen. Roger fühlt sich fit, ist nach wie vor trotz seiner 54 Jahre noch gut in Schuss. Kein Wunder, investiert er doch viel Zeit in Sport, Wandern, Radfahren, Fitness, ab und zu auch mal joggen. Doch neben der Bewegung, der Natur, der frischen Luft und dem Fotografieren gibt es einen weiteren Motivationsgrund für Roger, immer und immer wieder den Alpstein zu besuchen. Philosophieren, die Gedanken in freier Natur schweifen lassen, die Wissenschaft pflegen, die streng genommen keine ist und die mehr Fragen schafft, als sie Antworten hat. Und Eindrücke und Bilder sammeln für seinen Blog. Roger liebt das Schreiben und das Spiel mit der Sprache und den Worten. Er geht den Dingen gerne auf den Grund, vor allem wenn es sich um die Sprache handelt. Und das hört auch bei seinem Namen nicht auf, der, obschon aus dem Französischen abstammend, von all seinen Kollegen und natürlich auch von ihm selbst, Englisch ausgesprochen wird. So wie der beste Schweizer Tennisspieler gerufen wird, Roger statt Roger, nur eine kurze Betonung auf der ersten Silbe, statt zusätzlich auch noch das lange E am Wortende zu betonen. Eben diese typische Erstsilbenbetonung, welche die Schweizer Sprache nicht nur vom Französischen, sondern auch das schweizerische Hochdeutsch von der deutschen Standardsprache in der Aussprache so wesentlich unterscheidet. Eindrücke und Bilder sammelt er aber auch für sein zweites Buch, das er schreiben will, von dem er aber bis heute weder Titel noch Inhalt kennt. So ist auch sein erstes entstanden, aus einem Moment heraus, welcher ihm klar machte, darüber musst du ein Buch schreiben. Aus dem Titelgewinn eines ihm bekannten Sportlers entstand so dessen Biografie. Doch schon damals war ihm klar, dass nach dieser Pflichtübung, wie er es nannte, irgendwann die Kür in Form eines Romans folgen müsse. Irgendwann. Roger scheint für Beobachter, die ihn nur flüchtig kennen, ein Einzelgänger zu sein, ist oft allein unterwegs. Mit dieser Einschätzung kann er gut leben, lieber alleine als einsam. Denn nur die besten Freunde wissen, wie sehr er auch Gesellschaft genießt oder die Beobachtung von anderen Menschen, wenn er in deren Gesellschaft ist, fotografische Beobachtungen, ohne seine Kamera zu benutzen. Denn Menschen, ohne deren Einverständnis abzulichten, kann und will er nicht. Und mit dem Einholen der Einwilligung müsste er sich aus der Rolle des unbeteiligten Beobachters begeben. Gut 2 Stunden später ist er wieder in dieser Rolle, auf der Terrasse des Berggasthauses Plattenbüdeli, wo er sich vor dem finalen Abstieg nach Brülisau ein quellfrisches Bier gönnt. Bei seinen Wanderungen ist Roger jedoch nicht nur an den Orten an sich interessiert, sondern auch an deren Namen und der Herkunft derselben. So weiß er, dass sich der Name Plattenbüdeli aus den Namen der Bergstraße, der Platte und dem kleinen Grundstück bei der Flur, Platten, dem Büdeli, das landwirtschaftlich genutzt wird, zusammensetzt. Doch dass die Namensherkunft nicht immer so offensichtlich ist wie hier, musste er beim Namen Bollenwies erfahren, den er in seiner Logik zuerst auf die Bollen, die Felsbrocken auf der Wiese, zurückgeführt hat. Doch handelt es sich bei der Bollenwies um die Wies, die Wiese, die einst im Besitz eines Herrn Boll war. Es sind bereits die letzten Sonnenstrahlen, welche noch wenige Tische und Stühle draußen erwärmen. Dementsprechend sind auch nicht mehr viele Gäste im Freien. Ein Einheimischer, wie es Roger scheint, ist gerade daran, seine Sachen zusammenzupacken. Ein Ehepaar gönnt sich noch einen dieser garnierten Wurst-Käsesalate, die wie Rösti-Variationen auf der Speisekarte eines jeden Alpstein-Restaurants stehen. Ein junger Mann sitzt vor seinem Bier. Eine Wanderin ist von der Alp Siegel heruntergekommen und trinkt nun einen Lutz, einen Kaffee mit Schnaps, der so wenig Kaffee enthält, dass der Zucker auf dem Boden des Glases klar erkennbar ist. Und ein junges Ehepaar versucht, ihren Kleinen, der kreuz und quer zwischen Tischen und Stühlen herumrennt, unter Kontrolle zu halten. Erst jetzt nimmt Roger die Gruppe wahr, die um den langen Tisch sitzt, der durch eine kleine gegen die Terrasse offene Hütte, ähnlich einem kleinen Gartenhaus, gedeckt ist. Gesehen hatte er diese Gruppe schon, doch erst jetzt, da er in der Verlängerung der Öffnung sitzt, nimmt er die Männer auch akustisch wahr. Die Stimmung scheint gut zu sein, nicht zuletzt dank einiger bereits leeren und mindestens so vielen noch teilweise gefüllten Flaschen Bier auf dem Tisch. Und bereits steuert die Serviertochter wieder den Tisch mit einer Runde Appenzeller Alpenbitter an, die, oder galt es der Serviertochter, lautstark empfangen wird. Monika lacht, lässt einen Spruch fallen, den Roger nicht versteht, der aber in der Gruppe ein noch lauteres Lachen auslöst, dreht sich um und wirft im Vorbeigehen Roger mit einem Schulterzucken ein verschmitztes Lächeln zu. Männerrunde, Männer eben. Wenig später steht einer der 6 Männer auf und geht Richtung Gaststube. Erst kurz bevor er auf Höhe von Rogers Tisch ist, erkennt ihn dieser.
»Hallo, Marco. Hatte gar nicht gesehen, dass du auch hier bist. Was macht ihr hier?« »Hallo, Roger. Schön, dich zu sehen. Wir sind mit der Bude hier, Wanderwochenende, und heute übernachten wir hier.«
Ausflug mit der Bude. Roger kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen. Marco ist der Schwiegersohn eines langjährigen Freundes, mit dem er sich immer wieder trifft. Und bei einem solchen Treffen hat er vor einigen Jahren Marco kennengelernt. So hatte er auch mitbekommen, dass dieser bis vor gut einem Jahr Kantonspolizist war, bevor er zur Kriminalpolizei St. Gallen wechselte. Bude. Roger geht der Begriff nicht aus dem Kopf. Scheint für Kriminalbeamte schwierig zu sein, in ihrer Freizeit ihren Beruf öffentlich zu machen und dazu zu stehen, was sie arbeiten. Nachdem Marco in der Gaststube verschwunden ist, lässt Roger die ganze Szene der letzten Minuten nochmals vor seinen Augen Revue passieren. Die abendliche ruhige Stimmung auf der Terrasse, die letzten einfallenden Sonnenstrahlen, die Ruhe des mächtigen Alpsteinmassivs, der Mann im Aufbruch, das Ehepaar und der junge Mann im Sein, die Wanderin im Ankommen, das Kind, das seine Eltern beschäftigt und alle anderen Gäste unterhält, die Gruppe Männer, deren Dominanz in ihrer Präsenz durch die Holzhütte etwas eingedämmt wird, und er, Roger, mittendrin, unbeteiligt beteiligt. Und plötzlich wird es ihm klar, dass dies der Moment ist, auf den er 15 Jahre gewartet hat. Der Moment, der ihm die Idee und den Stoff für seinen Roman gibt.